Die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit von Ulrich Zimmermann. Als Jungunternehmer hat er seinen Handel verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
Zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, zur nächsten Folge des Wegebedarf Podcast. Heute natürlich wie immer ein ganz spezieller Gast. Heute nämlich wirklich ganz speziell, weil heute haben wir nämlich eine Folge mit zwei Unternehmern, die eine Tagewoche für sich umgesetzt haben. Ich begrüße heute bei uns im Podcast Stefan Heiler aus Waghäusel, der mit seinen im Moment 60 Mitarbeitern seit ein paar Jahren daran arbeitet, wie er selber sich völlig überflüssig für den Tagesalltag gemacht und das auch noch ohne zweite Führungsebene, also extrem basisdemokratisch. Und heute lernen wir von Stefan und mir, was wir gleich gemacht haben, wo wir ähnlich viel Prügel bezogen haben und was denn unsere Learnings und unsere Ideen für andere Unternehmer sind, die auch ihr Unternehmen neu aufstellen wollen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Stefan Heiler.
Hallo Ulrich, danke für die Einladung.
Ja, mal direkte Frage. Ich fange mal so, spring mal direkt mal rein. Was hat dich denn damals getrieben, darüber nachzudenken, dass du als Führungskraft dich rausziehen willst und die Führung deiner Unternehmensgruppe, deiner Unternehmen an deine damals 80 Mitarbeiter übergeben wolltest?
Also prinzipiell war ich natürlich als Junior, zweite Generation, mein Vater war der Gründer, schon relativ früh mit dem Gedanken unterwegs, wie will denn ich mal die Firma führen? Weil ganz am Anfang, so zu Beginn in meiner Tätigkeit in der Firma, war mir das noch gar nicht so klar. Also ich war da alleine fürs Marketing verantwortlich, ohne Führungsverantwortung. Damit war ich ziemlich happy. Und ich hätte mir das tatsächlich auch auf Dauer vorstellen können. Aber irgendwann war klar, mein Vater will das jetzt nicht machen, bis er 80 ist. Und ich habe vielleicht doch Ambitionen. Und unter einem Fremdgeschäftsführer jetzt weiterhin Marketing verantworten, war sehr unsexy.
Ja.
Und von daher war für mich klar, irgendwann kommt diese Rolle auf mich zu. Und habe mich dann ab 2006 mit dem Thema beschäftigt, was gibt es denn für Alternativen zu der Art von Führung, wie sie ich bisher erlebt habe. Also durch natürlich Arbeiten in unserer Firma. Für mich war klar, ich will die Rolle, so wie sie mein Vater gelebt hat, nicht spielen. Also es wäre nicht authentisch gewesen, dieses von oben herab. Also mein Vater war jetzt nicht Diktator, aber es war halt trotzdem alles auf ihn zugeschnitten. Ne? Der war Gründer. Klar, wenn draußen die Sonne scheint und er sagt, es regnet, dann hat es für alle geregnet, so ungefähr. Ne?
Genau.
Und das fand ich zum einen ungesund für eine Firma mit 80 Leuten, also weil die Komplexität viel zu groß ist, also dass man das noch alleine handeln kann. Aber die wichtigere Motivation für mich war eigentlich, nach einem Modell zu suchen, das zu mir als Person einfach passt. Ich wollte mich nicht verbiegen müssen und irgendeine Rolle spielen müssen, die nicht zu mir passt. Und deswegen, ich wollte eigentlich auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern arbeiten. Das war mir damals noch nicht so 100% klar, was das genau alles bedeutet. Aber ich habe mich da auf die Suche nach Beispielen gemacht. Und das Schlimme war für mich, ich musste eigentlich nach vielen Jahren suchen und auch Weiterbildung, St. Gallener Businessmodell und was auch immer, feststellen, nee, das ist alles eigentlich die gleiche Ausrichtung auf eine Person an der Spitze. Und eben das Gegenteil von Arbeiten auf Augenhöhe, nur eben professioneller gemacht, als es in einem kleinen Betrieb oder jetzt klein ist ja relativ, ne, aber mit 80 Mitarbeitern.
Ist schon sehr ordentlich groß für
Mittelstand. Genau, ist relativ, relativ groß, aber auch relativ klein, je nachdem, wie man drauf guckt. Und war eigentlich schon resigniert fast schon, weil ich da ich habe da nichts gefunden, was da irgendwo zu mir passen könnte. Und dann war ein Zufall, Keynote-Speaker auf einer Bühne, der gesagt hat, die Welt ist viel zu komplex für klassische hierarchische Pyramiden und es braucht andere Strukturen, es braucht eine andere Kultur und dann habe ich gedacht, wenn da was dran ist, was der Mann mir da erzählt, dann klingt das nach einem Modell, das für mich passen könnte. Und habe mich dann intensiv in dieser, sag mal, Blase, sage ich jetzt mal, umgeguckt unter dem Deckmantel New Work, so Überbegriff, wobei der Begriff damals für mich noch nicht präsent war, aber ich habe gemerkt, da gibt es eine Gruppe von Leuten, die beschäftigen sich mit so Dingen. Und da habe ich mich dann mehr und mehr reingearbeitet und irgendwann erkannt, das klingt nach einem Weg für mich.
Ja, wir haben ja relativ viele Ähnlichkeiten. Die eine ist zu sagen, ich wollte auch nicht die klassische hierarchische Führung. Mein Vater ist auch kein Diktator, sondern ist einfach auch nur Chef. Alles lief wie bei dir über den Tisch von deinem Vater. Ja. Ich war auch früher im Marketing und EDV, das sind ja die zwei Junior-Chef-Domänen, wo man sich bewähren kann, bis einen der Laden dann auffrisst, das kennt man ja auch. Ja. Und auch die Suche nach bewährten Modellen, die habe ich auch, ich habe Tonnen von Büchern gelesen, aber ich habe zum Glück oder leider keinen Keynote-Speaker gefunden, wo ich gesagt habe, das muss ich jetzt haben. Und von daher glaube ich auch, wenn wir heute unseren Podcast hier aufsprechen, dass das ein extrem wichtiger Punkt ist für andere Unternehmen zu sagen, da sitzen jetzt mal zwei zusammen, die das eingetütet, umgesetzt und geschafft haben, auch wenn ich irgendwann mal verkauft habe, aber 7 Jahre hat es ja gelaufen. Wie lange bist du jetzt schon mit dem Modell?
Also ich bin seit 97 im Unternehmen, seit 2012 Geschäftsführer. Und habe dann relativ schnell als neuer Geschäftsführer versucht, diesen Wandel hinzukriegen. Transformation und Change und was das da alles für Begriffe gibt.
Wie das alles heißt, genau.
Aber ich wollte mich da eben relativ schnell auf den Weg machen und habe dann nach 2 Jahren festgestellt, ich bin das konzeptionell falsch angegangen von der Methodik her und habe dann 2014 mich getraut, einfach auf die Belegschaft loszugehen und zu sagen, guck mal, was ich mir da Verrücktes ausgedacht habe, wer hat denn Lust da mitzumachen und habe eine Einladung ausgesprochen, gleichzeitig mit dem Versprechen, das wäre meine letzte quasi diktatorische Einzelentscheidung, in die Richtung gehen zu wollen und auch mit der Konsequenz, wenn die Belegschaft sagt, nee Stefan, das ist mal total schräg, was du dir da vornimmst.
Bleib Chef.
Nee, hätte ich nicht gemacht. Ich habe dann gesagt, dann bin ich raus, dann suche ich euch einen Geschäftsführer. Der dann diese klassische Rolle spielt und ich suche mir halt irgendwie eine neue Betätigung. Ja, aber in der Konsequenz habe ich es auch wirklich ernst gemeint. Ne? Und dann haben zum Glück die Leute in ausreichender Zahl gesagt, nee, das klingt interessant, beschäftigen wir uns mit. Und das war der Startschuss. Und ja, da bin ich heute noch sehr froh drum, weil das Herz hängt natürlich doch sehr stark an so einer Firma. Also es wäre für mich schon ein brutaler, harter Schnitt gewesen, wenn die Belegschaft gesagt hätte, Stefan, das ist nichts für uns.
Der heißt ja nicht umsonst Wegebedarf, der Podcast, weil ich glaube, auf dem Weg gab es ja einen Haufen Wegebedarf. Die erste muss ja gewesen sein, bei dir wie bei mir zu sagen, ich hätte es gern für mich anders, dass es authentisch ist, sonst habe ich da keinen Spaß dran.
Genau.
Und ob jetzt schlechter oder besser, das ist ja gar nicht die Frage, sondern halt passend.
Genau.
Und ich glaube, eine der Messages ist schon mal, wenn man eine Unternehmung übernimmt, zu sagen, es muss für einen passen. Auch wenn es, und das ist einer der Dinge, die ich unterschätzt hatte, auch wenn es tatsächlich ein massiver Eingriff in das Leben der Mitarbeiter ist, die sich das nicht ausgesucht haben. Gehen wir mal in die Schattenseiten. Also ich weiß, dass in einem Jahr von damals anfangs 15, 12 ausgetauscht. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich das überlebt habe.
Das klingt
heftig. Ein wirklicher Glücksfall war, dass zufällig ein Wettbewerber pleite ging und ich 4 eingespielte Leute übernehmen konnte, die sich dann auf mein System einstellen konnten. Und dann hatte ich zumindest mal wieder genügend viele, die ans Telefon gingen. Ich hatte ja alleine 6 Amtsleitungen. Die hätte ich ja in 2 Betrieben, 450 Meter auseinander. Manchmal hat man ein paar Glücksengel oder wie auch immer.
Ja.
Also das war so einer der Dinge, wo die Leute sich halt nicht ausgesucht haben. Die wollten ja die Veränderung nicht. Wie war das bei dir? Weil du bist ja auf die Leute zugegangen, hast deinen Wegebedarf verkündet, zu sagen, ich hätte es gern anders. Und wenn er nicht mitspielt, gehe ich halt, ich sag mal so ein bisschen die Konsequenz.
Ja.
Wie haben die das denn aufgenommen?
Genau, also ursprünglich, als mir klar war, in welche Richtung dass ich gehen möchte und dann auch Geschäftsführer war, habe ich zum einen, das war glaube ich der wichtigste Schritt, auch dafür gesorgt, dass ich Mehrheitseigentümer war zu dem Zeitpunkt, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht erfolgreich transformieren können. Das war ein sehr guter Tipp von meinem damaligen Berater und auch so Personal Coach, der gesagt hat, Achtung, sorge dafür, nicht nur Geschäftsführer auf der Visitenkarte und im Handelsregister, sondern du brauchst auch kapitalseitig die Rückendeckung, um so einen Wandel tatsächlich wagen zu können.
Einer der Fehler, der mir erst hinterher klar geworden ist, hatte immer nur maximal 42%. Ich war immer entweder von meinem Bruder oder von meinem Vater bei wichtigen Entscheidungen abhängig. Es hat auch nicht wirklich immer funktioniert. Also das ist ein wesentlicher Tipp zu sorgen, wenn das, du Change machst. Das
wäre mein absoluter Haupttipp zum Stadtweg.
Musst du auch, haben wir am Ende des Podcasts auch noch mal so ein Thema, drei Tipps, die man sofort umsetzt. Aber das wäre schon mal einer, zu sagen, sorg dafür, dass du nicht nur auf dem Papier, sondern auch wirklich exekutiv tätig werden kannst.
Genau.
Sonst bist du irgendwann mal Luftnummer.
Ja, das zerreißt einen. Also es hätte auch unsere Familie wahrscheinlich echt zerrissen. Weil natürlich ist es ein emotionales Thema, so ein Wandel. Ich habe es vorhin angekündigt, die ersten Schritte waren methodisch wahrscheinlich falsch aufgesetzt. Wir haben versucht, das Ganze als Projekt aufzusetzen, wie so ein Change-Projekt eben, nach Kotta orientiert. Ich sehe ja, Pinguin-Prinzip liegt ja, auf dem Sofa.
Zufällig auf dem
Tisch, genau. Also Pinguin-Prinzip auch abgearbeitet in einer Gruppe von 7 Leuten, angelehnt an diese Kultur des Wandels oder Koalition des Wandels, wird es ja genannt im deutschen Buch. Dringlichkeit thematisieren, warum will man überhaupt eine Veränderung durchführen.
Genau.
Genau, also diese 8 Stufen und überhaupt. Und erstmal die Leute mit auf die Reise nehmen, die ich schon hinter mir hatte, nämlich da gibt es eine Alternative überhaupt erstmal zum klassischen Führungsstil und zur klassischen Organigramm-Pyramide. Auch eine alternative Struktur, die man tatsächlich leben kann und versucht, die für aus meiner Sicht wichtigsten Leute da mitzunehmen und denen Lust zu machen, auf diese Reise zu gehen.
Und hat es geklappt?
Nein.
Warum?
Genau, also
weil es waren ja sieben, das Fehler der 7 aufrechnen, könnte man ja sagen, 7 Leute ist ja schon, weil auch so einer Größe ist das ja auch schon ein Pfund.
Das ist ein Pfund, ganz genau. Ich glaube, das war auch die richtige Größe.
Die 7 Führungskräfte.
Genau. Und ich habe halt genau die etablierten, bestehenden Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte, die schon ein paar Jahre da waren, relativ breites Prozessverständnis, zum Teil Ausbildung bei uns gemacht und so, auf dem Schritt waren jetzt mehr in die Verantwortung zu gehen. Die habe ich alle zusammengetrommelt und gesagt, komm, wir schließen uns jetzt einmal im Monat einfach weg und machen mal einen Tag Vision, Zukunft, wie könnten wir die Firma Heiler entwickeln jetzt.
Ne? Als Unternehmer würde man sagen, das ist eine coole Idee.
Ja.
Warum haben denn die Mitarbeiter das nicht so cool gefunden?
Die fanden das am Anfang auch super cool. Also, zum damaligen Zeitpunkt, wir waren keine Workshops gewohnt. Also bei uns gab es zum damaligen Zeitpunkt noch nicht mal eine Flipchart quasi im Unternehmen, so auf die Art. Es war alles außer produktiver Zeit, war unnütze Zeit. Ne? Man hat natürlich schon ein bisschen Socializing, hat man das natürlich nicht genannt.
An der Kaffeemaschine,
aber Geburtstag zusammen gefeiert.
Workshops und sowas sind völlig überflüssig, genau, wird völlig
überbewertet. Absolut, genau. Und da bin ich halt dann frisch eingestiegen, man hat sich einen Tag aus dem Tagesgeschäft rausnehmen können. Das war schon toll. Ne? Und man saß dann mit dem neuen Geschäftsführer irgendwie in einem Gremium. Das ist ja auch so ein bisschen Schulterklopfer, ein bisschen, ist schön.
Ist aber ganz modern.
Genau. So, und dann sind wir halt mehr und mehr in diese Themen, was bedeutet denn so eine neue Kultur, was bedeutet es, wie gehen wir dann miteinander um? Und als dann irgendwann mal der Groschen fiel, dass man tatsächlich formale Führung abschaffen will, also nicht Führung per se, ich glaube, Führung braucht es in jedem Unternehmen, aber es ist halt ein Riesenunterschied, ob es eine natürliche Führung ist, die ein Team in einer gewissen Phase, in einer gewissen Situation gerne annimmt, ja, und sich da Orientierung verschafft und so, ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt auf ein Blatt Papier, der Prokurist, der Abteilungsleiter, was auch immer bin, der sagt, wo es lang geht und der entscheiden kann, welcher Mitarbeiter sich da jetzt einbringen darf zu einem Thema und wo nicht und so. Und der eben bestraft, wo es nicht läuft und lobt, wenn es läuft. Komplett anderes Rollenverständnis.
Ja, deswegen ist es ja so spannend. Bei mir hatte ich ja die zweite Führungsebene drin gelassen. Ich hatte ja 4 Bereichsleiter, die ja eigentlich nichts waren wie 4 kleine Chefs, bevor eine großer war, aber jetzt in 4 Einheiten. Und du hast es ja radikal anders gemacht.
Genau. Ja, also das war hochspannend. Also ich war relativ lange, also ich wusste, das dauert eine Weile. Ich habe denen auch die Zeit gegönnt. Ich wollte die auch wirklich alle mitnehmen auf diese Reise. Und ich war mir sicher, irgendwie kriegen wir das auch hin, weil ich war davon total überzeugt. Und es gab wirklich Leute in der Gruppe, da hätte ich gesagt, da passt auch im privaten Umfeld so dieses normale Menschenbild, Wertebild, die sind ehrenamtlich engagiert, machen sozial Engagement, das passt irgendwo, ne? Und man ist da auch irgendwo auf Augenhöhe, ja? Und die haben es ja auch genossen, dass ich auf Augenhöhe bin und jetzt nicht der Überchef. Aber sie konnten sich's oft nicht vorstellen, nach unten, sage ich jetzt mal in Organigramm gedacht, da das Gleiche zu leben und den Mitarbeitern, ich sag mal, Vertrauen als Vorschuss zu gönnen. Und das ist auch wirklich schwierig. In der Situation war ich aber auch.
Fand ich das Schwierigste.
Das ist total schwierig. Aber ich war mir bewusst, das muss man tun, ja, weil das, sonst kann sich auch keine Entwicklung irgendwo einstellen. Also es kann ja nicht, es gibt keinen Lernprozess, ohne dass man da auch Fehler machen können muss. Also sonst, wenn es heißt, ich muss jetzt Fahrrad fahren lernen, und ich kriege von meinem Vater beim Fahrradfahren lernen gesagt, du darfst aber nie runterfallen, sonst hören wir sofort auf und dann ist das Ding durch.
Schönes Beispiel, ja.
Genau, dann werde ich wahrscheinlich kein erfolgreicher Fahrradfahrer. Nee,
da wirst du total entspannt auf dem Fahrrad sitzen.
Genau, ich muss ab und zu auch mal hinfallen dürfen, dazulernen, ja, Schmerzen haben und so weiter.
Braucht man ein großes Herz.
Genau. Und das konnten sich,
was Fehlerkultur angeht.
Genau, bei einem Menschen in diesem Change-Team, wenn man das mal so nennen will, war das Hauptargument, irgendwann dann doch die Reißleine ziehen zu müssen. Der hat für sich erkannt, ich kann den Leuten nicht zugucken beim Fehler machen. Das war für ihn das Schlimmste. Also er war aus seiner Sicht kompetent im Bereich Personalverantwortung, so Bewerberauswahl, Mitarbeitergespräche führen, Problemgespräche führen, und zwar abteilungsübergreifend. Ja? Also war er der Typ fürs Personal.
Gut.
Genau. Und wir haben zum Start weg, also der war dabei, bis auch die Entscheidung fiel, wir machen es jetzt trotzdem, auch wenn die Gruppe das boykottiert. Ja? Also die Siebener Gruppe hat so boykottiert, dass quasi relativ schnell 5 davon weg waren. Er war der eigentlich am längsten ausgehalten hatte, und hat sich das alles nochmal angeguckt. Ich habe den auch wirklich versucht, maximal zu motivieren. Habe versucht, den roten Teppich quasi auszurollen, gesagt, überleg mal, welche Rollen da für dich möglich sind, weil er war von seiner Kompetenz her, von seinem Tätigkeitsfeld, kaufmännisch, technisch,
fit,
auf einem super Niveau, der hätte, und auch mit einem Standing bei den Mitarbeitern, der hat das nicht auf dem Papier gebraucht, dass er Prokurist ist, ja, sondern der wurde auch aktiv gefragt.
Der hätte auch so gerockt.
Der hätte einfach noch ganz anders rocken können, also aus meiner Sicht.
Aber kann nicht gucken,
aber er, wie für Leute ihn war, Fehler machen.
Genau,
er war da,
das ist so,
er hat gemerkt, es macht ihm persönlich Schmerzen, er kann da nicht zugucken.
Ja. Also, das ist ja ein wichtiger Punkt. Es sind ja zwei mindestens. Das eine ist, dass man ja die Wertewelt und die Sozialisierung unserer Leute, die kann man ja nicht abschalten. Mhm. Sagst du, nee, ich kann Fehler machen lassen, gucken kann ich nicht.
Ja.
Muss man ja ernst nehmen. Und dann das zweite ist, wenn man das nochmal rekapitulieren, mit 7 Leuten gestartet und irgendwann der Showstopper, 5 sind weg.
Ja.
Und dem 6. rollst du den roten Teppich aus, rennst hinterher. Was hat denn das mit der Firma und mit dir gemacht? Das muss ja mal eine ziemlich harte Zeit gewesen sein.
Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass es so außen wahrnehmbar war, dass ich mich so stark um ihn bemühe. Ne? Und er war auch der 5., der gegangen ist. Also von den 7 sind tatsächlich 2 geblieben. Es waren aber beides, also die geblieben sind, waren Frauen, junge Frauen, die quasi Nachwuchsführungskraft waren.
Ja, super.
Also ich glaube, für die war der Weg auch jetzt nicht ganz so hart, als das für manche, also ich glaube, die Männerrolle in Führungspositionen ist, glaube ich, da auch nochmal
eine andere. Ich bin das Alpha-Tier, okay.
Ja. Ich glaube, das hat schon, also ich will es jetzt nicht pauschalisieren, ne, aber ich glaube, das war in der Gruppe schon auch ein Thema. Mhm. Jetzt habe ich deine ursprüngliche Frage vergessen.
Alles gut. Ja. Nee, weil mit 7 starten, plötzlich sind 5 weg, es bleiben dann mit dir noch 2, also 3 zu dritt übrig. Das muss ja auch durchaus Einschnitte in der Firma gehabt haben. Das geht ja nicht reibungsfrei.
Nee. Klar, das war natürlich schon auch, das war für mich auch emotional ein Thema, weil ich mich da wirklich so drum bemüht hatte und jetzt gedacht habe, wie kann das passieren, dass das so nicht erkannt wird, was ich so sehe, ne, in dieser Geschichte. Das fand ich schade. Und gleichzeitig war es natürlich für die Firma allgemein so, dass es hieß, was ist denn da jetzt los? Also Führungskräfte, fast alle gehen. Und so.
Die sind auch wirklich gegangen.
Also die sind auch wirklich gegangen.
Nicht nur aus dem Projekt, sondern haben auch das Unternehmen verlassen.
Die haben das Unternehmen verlassen, fast alle auf eine gute Art und Weise. Einer davon tatsächlich direkt zum Wettbewerb, der aus einem früheren Mitarbeiter gegründet wurde, direkt vor der Haustür, Geschäftsmodell kopiert, Kunden mitgenommen, Lieferanten mitgenommen und so. Also
übel.
Das war schon so, dass ich gedacht habe, muss man so viel Pech haben? Aber das hat auch gleichzeitig stärker gemacht. Also was ich festgestellt habe, je härter das Thema ist, je stärker einen das auch wirklich angreift, ich will es jetzt noch nicht mal Krise nennen, sondern einfach so, wenn es ins Eingemachte geht, dann entwickelt sich das Thema eigentlich am schnellsten. Ja, und dann, und ich glaube, das hat es auch gebraucht, um diese Ernsthaftigkeit meiner Motivation in Richtung Change oder Transformation oder wie man das auch immer nennen will. Die Mitarbeiter haben gespürt, bei dem ersten Windchen bleibe ich stabil, beim Sturm auch. Aber wenn es quasi wirklich der Blick in den Abgrund so ungefähr, ne? Und schaffen wir das jetzt überhaupt und so. Und der Stefan steht dann trotzdem noch da und sagt, es ist eure Verantwortung. Also ich helfe euch, ich bin da dabei, ich lasse euch da nicht alleine mit, aber ihr müsst es wuppen. Ich kann das alleine nicht wuppen.
So, der Rückfall in das alte Führungsmuster wäre ja durchaus eine Einladung gewesen.
Das wäre, bei den meisten Skeptikern ist ja New Work eh so ein Schönwetterding. Mhm. Ja, und wenn es dann ernst wird und die Zahlen nicht passen, dann kommt wieder der eiserne Besen und dann ist Schluss mit lustig, Ende mit Ponyhof und so. Ne? Das sind so die, das ist die alte Welt, so guckt die alte Welt, sag ich mal, auf New Work.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
Und ich gucke auf New Work als Überbegriff, auch wenn es jetzt so ein Buzzword ist, halt so drauf, dass es tatsächlich auch ein anderes Verständnis auf Augenhöhe Menschen überhaupt ernst nehmen. Ja, also das ist im alten System, nämlich als Abteilungsleiter oder als Chef, da kann ich die Leute gar nicht ernst nehmen, weil ich bin eigentlich nur mit Druck und mit irgendwelchen Methoden versuche ich, das optimale Ergebnis aus den Leuten rauszubringen. Mhm. Aber den Menschen selbst nehme ich nicht so auf Augenhöhe wahr, wie ich im privaten Umfeld zum Beispiel Leute wahrnehme.
Ist ja ein anderes Menschenbild, wenn man so
genau.
Waren die Mitarbeiter denn dafür bereit?
Viele waren dazu bereit. Viele wussten auch gar nicht, auf was sie sich da einlassen.
Ja, okay.
Und es ist ein Reifeprozess für die ganze Firma. Also ich wusste ja auch nicht, was das für mich alles bedeutet, mich auf so eine Reise zu begeben.
Zum Glück weiß man das vorher nicht.
Genau. Also das war für mich auch ein persönlicher Entwicklungsprozess. Und ich bin von Natur aus eigentlich schon der wenn er Probleme sieht, auch im stillen Kämmerlein mal überlegt, wie könnte man das lösen und dann auch gerne mal mit einem Lösungsvorschlag rausprescht und einfach mal macht. Ne? Also so Machermentalität ist mir schon so ein bisschen bekannt. Und das darfst du als Chef in der alten Rolle, brauchst das,
ja.
In der neuen Rolle Chef, darfst du das auf keinen Fall in diesen ersten Monaten
machen. Nee, dann wirst du sofort unglaubwürdig.
Machen. Ganz genau. Also zum einen wirst du unglaubwürdig und jeder Mitarbeiter, der versucht, so ein bisschen Verantwortung zu übernehmen, ist sofort wieder weg und sagt, ja, der Stefan macht das schon. Ja? Also das heißt, ich lasse die Leute ganz bewusst nicht aus ihrer Verantwortung und das tut auch weh. Also jedes Mal, wenn man merkt als Mitarbeiter, das ist eine Situation, die habe ich jetzt nicht wirklich im Griff, Markt verändert sich oder Lieferant bricht weg oder egal was, jetzt geht es ans Eingemachte, dann gucken die natürlich schon auch heute noch gerne auf mich und sagst, Stefan,
da habe ich aber mir das Führungsprinzip Nummer 2 eingeführt.
Ja?
Das hieß, seid nicht feige Leute, lasst mich hinter den Baum. Das habe ich zuerst gar nicht verstanden, zu sagen, nee, die erste Welle müsst ihr bitte selber aushalten, weil wie soll man dann so was lernen?
Genau.
Ja, wenn wir Fehler machen, dann wird ja nicht billiger, wenn ich die mache. Also, ja. Da lernen wir wenigstens alle was dran. Ja, und dann sage ich ja ganz zur Not, bin ich ja mit in der Bütt. Aber erst in der zweiten Welle. Dann fragt mich und dann habe ich auch eine Meinung oder auch keine. Mhm. Und dann können wir gucken. Und das ist ja so ein Ding, das habe ich gefragt, sind die bereit oder waren die auch reif genug? Weil eine der Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich glaube, ich hatte das Thema unternehmerisches Engagieren wollen, nenne ich es mal so, hatte ich deutlich überschätzt. Ich dachte, das müssen die doch wollen. Aber bei manchen war es halt so, nee, die müssen gar nichts wollen. Die wollten so einen 9-to-5-Job haben. Das meine ich jetzt nicht lazy, sondern ich komme dahin, mache meinen Job, den mache ich auch gut, den mache ich auch sehr gut, bin auch engagiert in der Zeit. Aber mehr war da eigentlich nicht vereinbart. Mhm. Und jetzt kommt dann der Uli in dem Fall mit der Idee zu sagen, man krempelt den ganzen Laden rum und da bleibt es an mir hängen, jetzt soll ich Verantwortung übernehmen. Mhm. Das war für den einen oder anderen, ich nenne es mal gelinde, ein Kulturschock.
Ja, ja, klar.
Wie war das bei dir?
Also wir haben in diesem Prozess mit den Mitarbeitern irgendwann festgestellt, es ist auch schwer für Mitarbeiter zu greifen, in welcher Ebene gibt es denn jetzt gerade ein Thema? Also wo verorte ich das Thema? Habe ich jetzt ein Alltagsproblem, dann sollte ich das irgendwie als Vertriebler im Dialog mit meinem Kunden irgendwie alleine auf die Reihe kriegen.
Ne? Das mal regeln können.
Genau, so. Ja. Aber es gibt eben darüber hinaus, neben dem Alltag, und da schätzen wir, gehen wir halt mal von 80% aus, 80% aller Entscheidungen, die tatsächlich stattfinden müssen, sind der Alltagsebene, sage ich mal, zugeordnet. Ja, so. Okay. Und dann bleiben halt noch 20% übrig, um die kümmern sich normalerweise so Führungskräfte und Chefs. Mhm. Und das sind halt Struktur- und Strategiethemen. Also Strukturthema, Prozessverbesserung, Prozessprobleme lösen, Weiterentwicklung am Prozess und so. Das sind so Geschichten, um die kümmert sich normalerweise kein Sachbearbeiter. Um die muss ich aber bei uns in der Firma ohne Führungshierarchie die ganze Belegschaft kümmern. Da war bei uns dann die Frage, wie machen wir denn das?
Genau, weil mir hat es den Bereichsleiter gemacht, diese Wachstumsschmerzen auszuhalten. Genau. Die wären zur Not auf Fragen gekommen, aber das ist ja bei dir anders gelöst.
Genau.
Also die klassische Form, bei mir kann man sich ja leicht vorstellen. Deswegen, wie ist denn das bei euch gelöst?
Ja.
Wenn da jetzt so Wachstumsschmerzen, pubertierende Firma auftaucht, irgendwie tun die Knie plötzlich weh. Und wer geht denn dann wie in Aktion und wer ist verantwortlich und wie funktioniert das?
Also zum einen haben wir maximale Transparenz vom Start weg gehabt. Das heißt, wir sind in diese Transformation eingestiegen 2014 mit meinem Angebot, da mitzumachen, mit allem, was wir an Zahlen, Daten, Fakten zur Verfügung hatten. Also inklusive wirklich Deckungsbeitrag pro Vertriebssegment, inklusive Gesamtergebnis des Unternehmens, Umsatz.
Unternehmerlohn?
Und dann Lohn gesamt. Also wir sind noch nicht beim transparenten Gehaltssystem, da arbeiten wir aktuell dran. Wird vielleicht sogar dieses Jahr noch kommen, auch ein spannendes Thema.
Genau.
Aber wir haben damals schon gesagt, hier, das ist der Personalblock und wir haben auch für die unterschiedlichen Teams Teamblöcke als Kostentransparenz zur Verfügung, aber wir sind noch nicht beim individuellen Gehalt. Die Frage ist auch, braucht es das so explizit als transparentes Gehalt oder kann man da nicht einfach anders auch Orientierung schaffen? Weil ich glaube, thematisieren muss man das Thema Gehaltskosten, das ist so mit der größte Block bei uns. Von daher kann man es ja nicht außen vor lassen. Ne? Und man weiß auch, oder ich weiß auch, kriegt man regelmäßig mit, die wissen ja alle grob.
Ungefähr. Haben die ja eine Idee.
Genau.
So. Wieso kann der so ein dickes Auto fahren und ich nicht? Da fängt es ja schon damit an.
Ja.
So kleine Neidfaktoren. Okay,
ja,
aber jedenfalls, also da haben die relativ viel Transparenz und für diesen Neustart war auch die möglichst hohe Transparenz angesagt.
Genau.
Wer erkennt dann ein Problemchen, eine Herausforderung und wie wird die denn angegangen?
Also man braucht natürlich viel Raum, um den Dialog zu pflegen. Also damit die Leute ihre Themen loswerden können, außerhalb vom Alltag. Im Alltag, wie gesagt, sollten sie selbst lösen oder in einer kleinen Gruppe mal einen Kollegen konsultieren, das ist okay. Und dann haben wir Räume geschaffen, um die anderen Themen einfach loswerden zu können und an denen zu arbeiten. Und haben dann irgendwann festgestellt, es ist oft gar nicht so einfach für Mitarbeiter, das entsprechende Thema zu verorten und zu überlegen, wen muss ich denn für so ein Thema überhaupt mit an den Tisch bringen, damit ich da dran arbeiten kann. Eine Grundregel bei uns ist, wenn ich ein Thema habe, das ich zu einer Entscheidung bringen will, muss ich alle Leute mit einbeziehen, die von der Entscheidung betroffen sein werden. Das heißt, wenn ich ein Prozessthema habe, ein Aufmaßformular soll ich zum Beispiel im Vertrieb regelmäßig für unklare Angaben und die müssen Rückfrage halten, das ist ein klassisches Prozessproblem.
Dann
reicht es eben nicht, wenn der Vertriebler sagt, da muss jetzt das Kästchen, ein neues Kästchen dazu, zum Beispiel Glasart muss ich da unbedingt ausfüllen, sonst wird das nichts. Ne? So, und da muss halt der Vorprozess, muss dann damit arbeiten. Also dann habe ich schon mal auf der Hand, der das Aufmaß macht, sollte da irgendwo mit einbezogen werden. Ne? Weil es könnte ja auch was dagegen sprechen.
Das heißt also, wenn da jetzt einer eine Dusche aufgemessen hat, das müssen wir unseren Hörern sagen, also Heiler Glas macht Glas, wie der Name schon sagt.
Ganz tolle Glaslösung.
Ganz tolle Glaslösung mit Spezialgläsern, Glasen, die weiß ich, also jedenfalls so für den Normalleien unter anderem auch eine individuell angefertigte Duschkabine und die wird dann aufgemessen und wenn der Prozess verändert werden soll, dann müsst ihr eigentlich bis zum Rechnungslegen und bis zur Produktion und bis zu Auslieferung und Sicherheitsstandards auf dem Weg müssten dann alle zur Not 10 Leute beteiligt sein, dass dieser Mensch ein Kästchen verändern darf im Aufmaßformular.
Ja, das ist jetzt ein sehr provokatives Beispiel. Ja, das geht bei uns schon. Aber das ist ganz bewusst auch dieser Lernprozess, den es dann am Anfang braucht. Dass man sich Gedanken macht, Wer ist denn davon alles betroffen?
Ja, ja? Weil ich frage deswegen so bewusst, weil wenn wir jetzt die kritischen Hörer hätten, also wir haben natürlich nur wohlwollende Hörer, aber wenn die sagen würden, was ein Quatsch, ich sage das jetzt mal ein bisschen auf rheinländisch, nur für so ein Scheißkreuz soll ich jetzt 10 Leute zusammenrufen. Und am Ende haben wir aber trotzdem entweder Zufriedenheit oder ein hohes Maß an Unzufriedenheit, weil wir den Prozess das 7. Mal angepackt haben. Ich habe immer gesagt, wir haben ja nie Zeit, was richtig zu machen, aber immer die Zeit, das 3. Mal zu machen. Und das ist ja so ein Prozess, der, wenn wir jetzt lernen zu sagen, da sind jetzt zur Not für ein Kreuzchen 10 Leute involviert, wie gesagt, bewusst provokativ gesagt, dann halten wir das jetzt einfach aus. Weil am Ende haben wir dann auch die von allen mitgetragene bessere Lösung. Dann hat ja keiner mehr ein Thema zu sagen, das ist doch eine scheiß Lösung.
Genau, also in normalen Betrieben ist es so, man kommt ziemlich sicher schneller zu einer Entscheidung, aber der Widerstand nach der Entscheidung ist meist deutlich höher, als wenn man das gemeinsam
erarbeitet. Deswegen, also der eine Weg ist ja zu sagen, ich habe am Anfang den Aufwand, aber dafür habe ich dann zur Not 10 Betroffene, Beteiligte, die den Prozess mittragen und dafür auch keinen Ärger mehr, eine tragfähige Lösung. Und die andere war, ich habe eine schnelle Entscheidung, aber am Ende dann möglicherweise eine sich summierende Menge an Widerständen, weil einzelne Menschen einzelne Entscheidungen gegen andere getroffen haben.
Genau. Da ist so ein Kästchen in einem Formular jetzt natürlich eine klitzekleine Geschichte, aber jetzt übertrage ich es mal an so ein richtiges Strategiethema. Also wir haben unser Entscheidungsdesign, wir haben ein Entscheidungsdesign entwickelt erstmal. Das Wort kannte ich vorher so auch nicht, aber wir haben das genommen, um unseren Mitarbeitern Orientierung zu bieten, damit sie es leichter haben, festzustellen, auf welcher Ebene habe ich jetzt gerade das Thema.
Das anleuern?
Genau. Und wir stellen das quasi gegenüber einem normalen Unternehmen eigentlich auf den Kopf. Das heißt, je größer die Tragweite eines Themas, desto größer ist die Gruppe, die da mit diskutiert und zum Schluss entscheidet. In Unternehmen, normalen Unternehmen, ist es eher genau umgekehrt. Da wird oft um Tagesgeschäft, Gedöns, riesengroße Diskussionsrunde gemacht. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, dann zieht sich der Geschäftsführer vielleicht sogar mit einem externen Berater zurück und kommt dann mit einer großen Entscheidung
raus.
Ganz genau. Und das ist bei uns genau umgedreht.
Das ist sehr basisdemokratisch bei euch, ja.
Ja, also wir haben zum Beispiel jetzt mein Lieblingsbeispiel, weil ich da jetzt auch noch mittendrin bin, ist Thema ERP-Software. Also komplett neue Betriebssoftware, packt jeden einzelnen Arbeitsplatz im Unternehmen an, ist eine Großinvestition, die sich wahrscheinlich erst nach 4-5 Jahren grob amortisiert und so. Also schon ein Thema, wo ich sagen würde, das ist ein Strategiethema. Und packt ja auch wirklich jeden Mitarbeiter an, weil der hat eine andere Benutzeroberfläche, der muss andere Prozesse leben. So, das bedeutet, das ist ein Strategiethema und muss von der kompletten Belegschaft diskutiert werden und zu einer Entscheidung gebracht werden. Der Anstoß für dieses Projekt ERP-Einführung war vor, ich sag mal, 3,5-4 Jahren, um es mal so ein bisschen...
Schon länger.
Genau. Ein Außendienster, der gesagt hat, ich fühle mich total inkompetent bei manchen Kunden von mir, weil das sind kleine Handwerksbetriebe zum Teil, die sind bei mir im Außendienstgespräch mit einem iPad unterwegs und sagen, was macht denn die Anfrage Kommission Müller, da habe ich noch gar nichts gesehen. Und ich habe mein ausgedrucktes Hängeregister-Kundschaftblatt im Autokofferraum und das, ich weiß, das ist von Montag und da ist der Dienstag ja noch gar nicht mit dabei und am Donnerstag war der Termin und so. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt Kleinbetriebe, die sind digitalisiert auf einem ganz anderen Niveau unterwegs als der heile Außendienst. Und das fand der
nicht mehr
Außendienst zu Recht unangenehm und nicht angemessen. Also haben wir uns zuerst um das Thema CRM gekümmert. Wir haben gesagt, verstehen wir, wir gucken uns mal an, was gibt es denn da für Softwarelösungen. Haben dann in einem kleinen Team, das gesagt hat, also wird bei uns auf einer Betriebsversammlung diskutiert sowas, weil bei der Betriebsversammlung kommt immer alles zusammen und da werden die großen Themen auch diskutiert. Und in der Betriebsversammlung...
Mit 60 Leuten.
Mit allen, also wirklich vom Außendienst eben bis zur Reinigungskraft, alles was fest angestellt ist, Teilzeit, Vollzeit, alles. In einen Raum, in ein Gebäude, und dann läuft das mittlerweile ab, eigentlich wie ein Barcamp, wer das kennt von der Methodik her. Also jeder nimmt seine Punkte mit, ein Teil ist vorbereitet, fragt man im Vorfeld ab, welche Themen müssen bearbeitet werden. Aber es ist auch Raum für spontane Ideen. Ja? Und dann entsteht der Stundenplan, sagen wir mal, im Plenum. Und dann gibt es einzelne separate Räume, da gehen die Teams rein. Und dann war jetzt da ein Team, das hat gesagt, okay, das ist für uns interessant, so CRM bzw. Software für den Außendienst.
Okay.
Und dann haben wir uns den Kernprozess von Heiler angeguckt, von der Anfrage bis zur Faktura und haben mal geguckt, welche Softwarelösungen werden da überhaupt eingesetzt. Und kamen dann auf 12 damals. So, und also aber inklusive Outlook und Google und Google Maps, ne, und Google Drive als verfügbare Excel-Tabelle quasi für alle Beteiligten, also mobil verfügbar und. Also, und dann noch eben unser ERP-System und hast du nicht gesehen. Und da haben wir gesagt, also das ist tatsächlich noch mal viel schmerzhafter als das Erlebnis des Außendienstes, sage ich mal. Da ist eigentlich noch viel mehr Bedarf auszumachen. Und dann hat sich ein Team entwickelt, sage ich mal, auf der Betriebsversammlung, wo glaube ich, 5 Leute oder so gesagt haben, das Thema ist für uns total interessant und da wollen wir uns mit beschäftigen. Und dann haben wir uns CRM-Lösungen angeguckt und haben dann irgendwann gemerkt, da gibt es ja total geniale Lösungen, aber die müsste man koppeln mit unserem aktuellen ERP. Und da hatten wir kein Vertrauen zu, dass es gut wird. Dann wussten wir, wir brauchen eigentlich ein voll integriertes Gesamtkunstwerk als Software, wo CRM-Funktionalität, Warenwirtschaftssystem und das ganze Thema am besten noch FIBU voll integriert, dass es alles aus einem Guss ist und auch webbasiert im Idealfall, dass man es eben endgerätunabhängig auch auf iPads und was auch immer online und mobil einsetzen kann. Und dementsprechend haben wir dann weitergesucht. Und dann waren wir eigentlich nach 2,5 Jahren so weit, dass wir gesagt haben, es gibt 2, 3 favorisierte Lösungen. Unter anderem auch ein ERP, das Open Source war, wo wir gesagt haben, es gibt von der günstigen Lösung, wo man ganz viel Selbstinput und Customizing und Ideen auch reinbringen müssen, bis zur fast perfekten eierlegenden Wollmilchsau, die halt richtig Geld kostet, aber wo wir auf guten Standards zugreifen können. Das gilt zu entscheiden. Vom Budget her sind die eigentlich unterm Strich auf 3, 4 Jahre gerechnet gar nicht so weit voneinander weg. Und das Thema Sicherheit zu bepreisen, ist da auch schwierig. Ne? Aber wir wussten, irgendwann kommen wir zu einer Entscheidung. Die hatten wir vor 1,5 Jahren sowas sogar schon getätigt. Wir wussten, mit welchem Hersteller wir das machen wollen. Haben dann noch abgewartet, wollten eigentlich dieses Jahr im März beginnen, damit wir zum Jahreswechsel 20 auf 21 umstellen können. Also letztes Jahr im März beginnen. Und dann kam Lockdown und dann haben wir nochmal Reißleine, ist uns zu unsicher, wir wissen nicht, wo die Reise hingeht und haben uns dann im Spätjahr vor dem zweiten Lockdown entschieden, wir ziehen das jetzt durch, wir kaufen uns diese voll integrierte XRM-Lösung und ziehen die Fast-Track-Implementation prozessmäßig schnell durch und zum Jahreswechsel 20 auf 21 haben wir dann Go-Live geschaltet. Und da sind wir jetzt voll im Projekt.
Es waren sehr viele Details, aber nochmal von dem Entscheidungsprozess. Ja. Also initiiert war es ja von dem einen Außendienstmitarbeiter. Genau. Dann war es in dieser Art Vollversammlung, also so eine Art Firmenbarcamp, haben sich dann 5 Leute dieses Themas angenommen und haben dann auch waren es in Summe 6 Jahre oder was, die haben das doch durchgehalten?
Nee, das waren insgesamt 3,5 Jahre, 4 Jahre sowas. Und die letzten, also wir haben fast 2 Jahre für den Entscheidungsprozess gebraucht.
Aber mir ging es einmal um die 5 Leute. Also dieser Entscheidungsprozess für die 60 haben jetzt eigentlich 5 stellvertretend und unabhängig von Rang und Namen, sondern nur weil die 5 gesagt haben, das ist ein spannendes Thema, haben die das auch besetzen dürfen.
Genau.
Und das ist ja für Unternehmer ein ganz anderer Weg zu sagen, ich gucke jetzt 3 Abteilungsleiter aus, sondern es sind 5 Freiwillige, die das jetzt über so eine lange Zeit getrieben, von Vertrauen der anderen getragen, bis zu einer Entscheidung und Umsetzung gebracht haben. Und da stellt sich die spannende Frage, wo war denn der Stefan in der Zeit in dem Team? Warst du da drin, warst du draus?
Also in dem Team war ich tatsächlich mit drin. Okay. Weil zum einen interessiert mich dieses Thema total und zum anderen wollten die mich relativ früh auch dabei haben, alleine schon wegen Budgetthemen. Ne? Also denk mal da in die richtige Richtung. Ja, nur das vielleicht sogar ein bisschen Chef, wobei ich da nicht die Chefrolle gespielt habe. Also ich war einfach nur dabei und wollte wissen, um was es geht. Ja, dass wenn die Budgetfrage kommt, dass ich dann auch den Gesamtzusammenhang sehe und nicht nur in Euros denke. Und das Tolle an diesem Beispiel ist eigentlich auch, dass der Außendienst zum Beispiel, der das angeschoben hat, am Anfang im Team war und dann irgendwann gesehen hat, das ist brutal, was es da an Softwarelösungen gibt und ich habe jetzt den dritten gesehen und ich muss jetzt nicht noch die nächsten 5 sehen. Ich weiß, was es da draußen auf dem Markt gibt, ist auf jeden Fall mindestens so gut wie das, was ich mir vorher vorstellen konnte und es geht eigentlich noch weiter darüber hinaus. Er zieht sich quasi aus Eigenverantwortung, wenn man so will, aus dem Team zurück, weil es ist ja Zeitinvest im Außendienst, ja, man fehlt im Vertrieb und er kann eigentlich keinen großartigen Beitrag mehr dazu leisten. Also er hat quasi erkannt, sein Input war am Anfang wichtig, jetzt kann er eigentlich nicht mehr viel zum Erfolg des Projekts beitragen und er hat das Vertrauen der restlichen Mannschaft geschenkt, die werden das schon gut zum Ende führen.
Genau, auf dem Punkt war ich raus, zum Thema Vertrauen und geschenkt und sich rausgezogen. Mhm. Weil das könnte man ja ein bisschen kritisch unternehmerisch denken, zu sagen, oh Gott, wenn jetzt alle meine Prozesse plötzlich über Jahre dauern, ich ganz zur Not ein Laienspieltheater habe, weil fünf sagen, oh, das finde ich ein schönes Thema, da könnte ich mich mal so ein bisschen reinarbeiten und vielleicht käme ja am Ende auch mal was raus. Aber offensichtlich ist die Erfahrung ja eine andere, dass die ja damit sehr verantwortlich umgegangen sind und wir den Leuten das schon zutrauen und dann auch mit vernünftigen und von der breiten Masse, hätte ich fast gesagt, Menge der Zahl der Mitarbeiter getragenen Ergebnissen haben.
Ja.
Und das ist ja ein völlig anderer Punkt, wenn wir den in ganz vielen Unternehmen haben und deswegen lohnt sich das ja auch so intensiv darauf zu achten, zu sagen, blähe ich jetzt meine Laden auf und bin gar nicht mehr arbeitsfähig. Oder nutze ich jetzt, und das wäre ja genau der Punkt, der unserem Menschenbild wieder gleich ist, nutze ich jetzt das Potenzial meiner Leute, bin nicht der Schlauste im Unternehmen und nicht der Flaschenhals, sondern ich weiß, wir haben, bei mir waren es 20, bei dir sind halt über 60 Leute, zu sagen, die sind ja in Summe alle viel schlauer wie ich alleine. Und warum nutze ich nicht das, auch wenn es 3 Wochen länger dauert, aber ich habe ein viel besseres Ergebnis. Wie sehen die das denn für sich selber? Wie stolz sind die denn auf sich?
Wegebedarf, der Podcast. Die Freiheit gebe ich dir.
Also die sind schon stolz auf sich. Die sind auch anders verbunden mit der Firma. Und wir haben natürlich nicht nur Mitarbeiter, die, ich sag mal, total engagiert bis zum Anschlag in sich in Projekte zusätzlich zum Tagesgeschäft stürzen. Ne? Also das ist ja auch utopisch. Es gibt aber eine, ich sag mal, Anzahl von Mitarbeitern, ich würde jetzt mal sagen, die sind vielleicht so 40-50%, die je nach Kontext des Themas entscheiden, sich da einzubringen, bis zu einem gewissen Maß. Es gibt auch Mitarbeiter, die eine Phase haben, wo sie sagen, da gehen sie jetzt Vollgas, extra Meile und merken dann irgendwann, das können ja auch private Umstände sein, ich muss da jetzt ein bisschen zurückfahren. Also da habe ich jetzt ein Beispiel ganz bewusst im Hinterkopf, wo es im persönlichen Umfeld einfach Krisen gibt, wo man dann als Mitarbeiter, aber bei uns dann wirklich in der Lage ist zu sagen, Leute, ich habe jetzt 2 Jahre Vollgas gegeben, ich bin jetzt raus, ich mache jetzt auch mal die nächsten Monate einfach. Ich komme morgens, ich mache meine Arbeit, könnt ihr euch drauf verlassen, aber dann ist bei mir fertig. Mhm. Und das muss ein Team auch aushalten können. Und das war auch eigentlich nie Diskussion. Also man kriegt dann ein relativ gutes Gefühl für, welchen Beitrag jeder einzelne Mitarbeiter für das Team leistet. Und das, so gut kann man kein Controlling-System aufbauen. Nee. Also diese, ich sage auch, das ist fast so eine Hygienefunktion, die es in so eigenverantwortlichen Teams gibt, weil man weiß, das Team funktioniert nur, wenn man sich aufeinander verlassen kann. Wenn jemand mal unterperformt, dann ist man da nicht gleich raus. Da geht man auch nicht wie mit dem Messer durch Butter und sagt, durchgefallen, das war's, sondern man nimmt sich da auch ernst. Das ist wie im privaten Umfeld auch.
Okay.
Es gibt auch mal Freundschaften, die mal zurückstecken müssen, weil eine Ehe gerade nicht so funktioniert oder was auch immer. Da hat auch ein guter Freund, hat da auch ein Verständnis für. Ne? Mhm. Und so, es ist tatsächlich auf persönlicher Ebene auch da Augenhöhe im Team und da nimmt man auf so Sachen Rücksicht. Und es gibt bei uns auch Unternehmen, die per se keine Verantwortung jetzt in Projekten übernehmen. Die sind vom Typ her einfach so, die sagen, ich bin total froh, wenn in meinem Team es Leute gibt, die sagen mir nach und ich renne denen auch nach und ich gebe auch Vollgas. Aber ich bin nicht der Typ, der jetzt sagt, genau, ich will da nicht rein in diese Rolle.
Hygienefaktor eben genannt. Mhm. Mal so eine vielleicht etwas kritische Zahl. Wie viel von den 60 bis 80 hast du denn in der Zeit ausgetauscht?
Das ist jetzt eine schwierige Zahl, weil wir haben zum Beispiel erkannt durch diese transparente Art und Weise, also wir haben ja auch über Rentabilität gesprochen von Geschäftsmodellen und so und haben erkannt, in einem unser Hauptkundensegment war unprofitabel. Da waren Kunden dabei, wir hatten auch keine richtige Rabattstruktur. Da gab es Kraut und Rüben, jeder Außendienst hat seine eigene Philosophie von Vertrieb. Genau, ganz klassisch wahrscheinlich. Und wir haben gemerkt, unterm Strich strampeln wir uns da kaputt.
Und es bleibt
nichts übrig.
Ja, ja, so,
genau. Und dann haben wir in dem Team, das eben für diese Marktbearbeitung verantwortlich war, bei uns heißen die Marktorgan, mit denen haben wir diskutiert und gesagt, wie kriegen wir denn das hin, dass wir da wieder rentabel werden? Und dann haben wir gesagt, okay, also die ungesunden Kunden, mit denen müssen wir halt reden. Eventuell von den ungerechtfertigt hohen Rabatten ein bisschen runter. Vielleicht auch eine Gegenleistung einfordern für manche Goodies, die es da so gibt.
Das sind schon schweißtreibende.
Und das sind harte Geschichten.
Mitten im kalten Winter haben die Schweiß auf der Stirn, wenn die das machen müssen.
Ja, genau. Klar. Und da haben wir, ich sage mal, in den Jahren 14 bis 17 brutalst Außendienstmannschaft angepackt. Weil die haben sich so als Kundenbetreuer gefühlt. Das waren die eben mit den verschiedenen Rabatt und da ein bisschen ein Goodie,
dann ein Goodie. Im positiven Sinne die Dieven. Einer Firma zu sagen, wir bringen den Umsatz, dass es mir auch
wieder geht. Ich will jetzt keinen Außendienst, Vertriebsbashing oder was auch immer betreiben.
Das sind so ein paar Klischees, die sich dann an der Stelle tatsächlich gerne wiederholen.
Ja, genau. Und vor allem haben das viele als Majestätsbeleidigung auch aufgefasst, wenn man gesagt hat, du hast dein Gebiet eigentlich so bewirtschaftet, wenn man das so nennen will, dass unterm Strich einfach nichts überbleibt. Und da müssen wir was ändern.
Das sind wirklich Dramen, auch die persönlich hart einschneiden.
Genau.
Und jetzt mit jedem Respekt, aber letztendlich, wenn man unterm Strich guckt, muss man das Ergebnis ja so sehen. Und wir wollen den Leuten ja nichts.
Genau.
Und wie viele Leute waren da betroffen?
Und das waren damals so rund 10 Außendienstmitarbeiter und von denen ist eigentlich nur einer geblieben.
Ich frage ja deswegen auch nach, weil ich hatte ja eben meine Zahl genannt, weil wenn man so einen Veränderungsprozess hat, die Leute müssen zur Firma, die Firma zu den Leuten, die Chemie muss passen, weil da sind ja so ein paar, ich sag mal, Reibungsprozesse, bis so ein Würfel rund wird und rollt, da fallen ein paar Späne. Und 9 von 10 ist ja hart. Wie viel hast du jetzt wieder?
Also wir haben jetzt 7 Leute im Außendienst. Und das, also wir haben davor halt reine Außendienst gehabt, reine Außendienstmitarbeiter und reine Servicemitarbeiter. Und wir haben gesagt, ein Außendienst, der bei uns weiterarbeitet, der muss zum einen sich einfach mal eingestehen, dass man eine gewisse Rabattstruktur braucht und ein gewisses, sich an einer gewissen Norm, auch wenn bei uns schon Freiraum da ist, ne, aber so einen Leitplanken rechts, links braucht es. Wer bereit ist, sich in so eine Richtung zu entwickeln und gleichzeitig bereit ist, auch über die normale Außendiensttätigkeit hinaus Service zu übernehmen, wie zum Beispiel auch mal eine technische Beratung. Also viele kannten sich vielleicht noch mit der Preisliste aus, aber was da technisch alles möglich ist, war so ein bisschen fremd. Aufmaß zu nehmen zum Beispiel, dass wenn man beim Kunden ist und er sagt, ich habe da gerade was, dass man auch in der Lage ist, auch mit Meter und mit Wasserwaage umzugehen und ein sauberes Aufmaß hinzulegen, dass da nicht extra nochmal der Service anreißen muss. Das sind ja alles auch Prozesskosten, das die man da...
andere Vorgehensweisen,
Genau. Dass man auch mal bereit ist, wenn ein Monteur mal für 10 Minuten einen Helfer braucht, dass das auch keine Majestätsbeleidigung ist, für einen Außendienst da auch mal mit anzufassen. Das waren so die Bedingungen, damit ein Außendienst bei uns bleiben konnte. Sage ich jetzt mal. Und da war eben fast keiner zu bereit. Dafür gab es dann eben Serviceleute, die haben gesagt, ich mache auch Kundenbetreuung mit. Also ich kümmere mich auch um meine Kunden in meinem Gebiet. Das ist aber dann auch nochmal ein anderes Rollenverständnis und da muss man sich auch kompetenzmäßig in so eine Außendiensttätigkeit reinarbeiten, weil es ist halt mehr als ab und zu mal vorbeifahren und Käffchen trinken. Ja?
Durchaus,
um auch mal diese Wertheitlichkeit für Außendiensttätigkeit mal klar zu machen. Also diese Kundenbeziehung, Ohr nah am Markt zu haben, Bewegungen zu spüren, Kunden zu entwickeln und zu gucken, welche Potenziale gibt es denn da und wo passt ein Heiler hier rein und wo fahre ich vielleicht auch ganz bewusst nicht mehr hin, weil das mich 30 Stunden pro Jahr unnötig kostet. Da kann ich ganz...
Meine bleibt nicht hängen,
ja. Und. Das sind ja alles wichtige... auch unternehmerisch denkende Dinge, ne, die man als Außendienst eigentlich haben muss, damit es funktioniert. Und da haben sich einige halt hineinentwickelt.
Ja, das wäre halt eine spannende Frage, jetzt auch mal so mit Blick auf die Zeit. Müssen wir langsam die Kurve kriegen. Ich glaube, wir könnten das noch ein bisschen länger ausdehnen. Wenn wir jetzt mal aus diesen netten Engpass, Arbeitskräftemangel, Attraktivität als Arbeitgeber, dann würde sich das ja am Anfang so anhören, das war jetzt doch ziemlich anstrengend bei dem Heiler. Da musste man alles ändern und da war alles anders. Was ist denn jetzt, wenn du Mitarbeiterohr mal anlegst, was ist denn jetzt für die meisten besser geworden?
Also wir haben, das war schon ein gewisser Aderlass.
Auch schon, oder?
Ja, schon. Was aber tatsächlich, ich sag mal, wenn man das mit die Metapher Medizin nehmen will, tatsächlich heilsam war auch für uns.
Die erste Verschlimmerung?
Also es ist definitiv, war das jetzt nicht einfach zu verkraften und es war auch eine kritische Situation, weil das alles sehr geballt kam auf einen Schlag. Hat aber dazu geführt, dass die Leute, die tatsächlich bereit waren, sich da zu entwickeln, eine Selbstwirksamkeit auch spüren konnten und einen gewissen Stolz auch, sowas zu wuppen, also durch so unruhiges Gewässer hindurch manövriert zu haben. Und tatsächlich ist die Firma Heiler heute ja jetzt nicht unrentabler als zu der Zeit mit 80 Leuten und mit mehr Umsatz. Also wir haben dieses unternehmerische Denken eigentlich in der Mannschaft so weit hingekriegt, dass wir durch diese schwierige Phase gekommen sind. Wir haben mittlerweile wir haben eine Mitarbeiterbindung, dadurch eigentlich auch erreicht, dass es so ein Arbeiten so gut wie nirgends möglich ist. Also wir haben Mitarbeiter, die gesagt haben, in der härtesten Krisenphase, die haben gesagt, Stefan, wenn wir das nicht schaffen, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Also wir müssen das schaffen. Ich kann nicht wieder unter irgendeinem Chef.
Ja, genau. Also
das ist diese Bindung, die ist ja unbezahlbar. Und dann ist mittlerweile noch zusätzlich auch unsere Attraktivität deutlich gewachsen. Also wir kriegen Initiativbewerbungen von Leuten, die gezielt wegen der Kultur kommen. Die kommen jetzt nicht, weil wir so tolle Glasduschen machen.
Ja? Nee, die kommen, weil sie
aber die kommen, weil sie gehört haben, beim Heiler ist irgendwie.
Das schaffe.
Das muss der absolute Wahnsinn sein, das muss ich mir angucken.
Ja, und genau deswegen, das ist, glaube ich, auch zum Ende ein super guter Punkt zu sagen, das ist natürlich manchmal auch ein schweißtreibender Prozess. Der ist absolut nicht einfach. Der wäre, unterstelle ich einfach mal so, ohne externe Begleitung durch den Kollegen, den du da als Speaker kennengelernt hattest, nicht möglich gewesen. Also viele Dinge sind halt so, wie wir jetzt auch reden, das sind ja Erfahrungshorizonte, die sind, ich will nicht sagen unbezahlbar, aber schon in dem Ding, das kostet einen Spartenhaufen Lehrgeld. Ja. Und jetzt für die Mitarbeiter, wenn die sie in diesen Hygieneprozess durchlaufen haben, können die ja kaum woanders hingehen, ohne 50, 80, 100 Kilometer weit fahren zu müssen, jeden Tag oder umziehen zu müssen. Die sagen, nee, wenn ich da eigenständig arbeiten kann, ich weiß ja auch, zumindest bei mir kann ich das sagen, meine Leute hatte ich ja alle großgezogen und der Käufer hat die ja wieder zu Zwergen zurückentwickelt. Und es sind von den 17, sind 16, also die dann übernommen wurden. Ich hatte mal erst den einen Teil verkauft und dann in dem Handel blieben ja 17 übrig. Und von den 17 sind 16 dann relativ sukzessive gegangen, bis der dann gemeint hat, er macht dann ganz zu, weil das Gebäude ist zu groß geworden. Das Firmenschrumpfen ist nicht so. Aber auch dieser Hygieneprozess zu sagen, wenn man mal gewöhnt ist, eigenverantwortlich mit Stolz mitzugestalten, dann will man doch nicht mehr unter irgendeinem dappischen Chef arbeiten.
Ja,
und wenn wir jetzt an junge Leute denken, die sagen, ich muss was Sinnhaftes tun, ich will mich einbringen, ich will eine Wirkung zeigen, da bist du doch im Umfeld von 200 Kilometer der einzig mögliche Arbeitgeber, oder?
Ja, ich weiß jetzt, also es gibt leider Gottes immer noch zu wenige, glaube ich, Beispiele, wo man sagen kann, toll, da wieder so ein Leuchtturm. Ne?
Da will ich hin.
Genau, also ich habe mich ja erst 2018 entschieden, mit der Heiler-Story überhaupt nach draußen zu gehen. Das war für mich am Anfang auch überhaupt keine Motivation. Ja, aber ich habe dann irgendwann gespürt, Mensch, wir sind jetzt kein Startup im Berliner Umfeld. So total verrückte Bude, bei uns ist alles total, keine Ahnung, die Schaukel im Besprechungsraum und was auch immer. Der Tischkicker ist ja mittlerweile fast schon Standard, auch bei ganz normalen Firmen und so. Nee, wir sind halt aber in der zweiten Generation, organisch gewachsen, ländliche Region, aus dem Handwerk heraus und wir haben uns transformiert. Also wir waren klassisch und haben eben den Kulturwandel geschafft.
Traditionelles Unternehmen und mit Kulturwandel.
Ganz super, genau. Ne? Und das wollte ich einfach nach draußen bringen, weil ich weiß oder ich bin mir einfach sicher und das Feedback kriege ich auch, es ist für viele ein gewisser Reiz da, in so eine Richtung mal zumindest zu denken. Vielen fehlt aber jetzt noch so ein bisschen diese Klarheit. Ist es jetzt wirklich was für mich? Also ist das wirklich nur schön Wetter? Fühlt sich das wirklich gut an? Also passt das zu mir als Person und würde das auch unsere Firma verkraften? Was muss ich denn da als wichtige Vorbereitung erstmal für mich klar machen, bevor ich mich sowas trauen kann eigentlich, ne? Ohne dass mir das
ja, es gibt ja ganz viele, die sagen,
und.
Es müsste irgendwie anders sein, aber wie kann ich mir nicht vorstellen? Und deswegen
genau.
Ist so ein Interview, wie wir das auch gerade führen, so wichtig zu sagen, hey, da sitzen zumindest zwei zusammen, die haben die Erfahrung gemacht, es ist nicht schmerzfrei. Wenn man durch diesen, nehmen wir nochmal den Begriff, diesen Hygieneprozess durch sind, hast du extrem loyale Mitarbeiter.
Ja.
Ich will nicht sagen, die schaffen wie die Brunneputzer, aber wenn ich immer mal rechne, damals hatte ich 20 Leute, das sind ja 160 Stunden am Tag. Mhm. Ob ich da ein bisschen mehr oder weniger arbeite, spielt da gar keine Rolle. Und bei diesen 160 Stunden würde ich sagen, haben wir mit viel Wohlwollen, aber das ist wirklich euphorisch gesprochen, weil mein Vater und ich meinten, alles selber machen zu müssen, 50% der Potenziale nicht abgerufen. Mhm. Und bei 1,5 Millionen Lohnsumme sind das 750.000 im Jahr, die einfach für meine Begriffe nutzlos verpuffen. Und wenn wir das jetzt schaffen und sagen, weil wir die Leute ernst nehmen, auf Augenhöhe, die Potenziale sehen, die nicht am Arbeiten hindern, den Freiräumen und Strukturen schaffen, wo die sich hierarchiefrei einbringen können, kommen wir vielleicht statt 50, wohlwollend, das waren sicher weniger, kommen wir vielleicht auf 60, 70, 80%. Was das für ein auch wirtschaftlicher Zugewinn ist, neben dem Lebensqualität, neben dem Stolz, den die haben, neben der extrem hohen Loyalität und geringen Fluktuation.
Ja.
Du hast ja echt einen Laden. Ich habe das ja genossen. Ich wusste, die schaffen das. Auch wenn es bei mir 5 Jahre gedauert hat, bis dahin viel kürzer war es bei dir.
Nee, klar.
Und zu sagen, das kostet 5 Jahre Lebenszeit, aber bringt dann extrem viel Lebensqualität, und zwar ja für alle Beteiligten, wenn das jetzt nur zum Nutzen von uns als Chef wäre, nach dem Motto, ja. Ich mache mir auf Kosten meiner Mitarbeiter die Taschen voll, komm nicht mehr, so, ich läster mal, der Unterschied zwischen Arbeiter und Chef,
ja.
Der Arbeiter arbeitet und der Chef scheffelt.
Genau. Und der Unternehmensgewinn geht auf mein privates Bitcoin-Konto.
Ja. Was auch immer. Und deswegen auch die Message, auch wenn sich das mit der Ein-Tage-Woche immer so wenig sozialromantisch anhört. Aber das ist erstens harte Arbeit, zweitens ist es auch verdient und drittens ist es wirklich ein Win-Win für alle, dass die, auch gerade zum Thema attraktive Arbeitgeber, ja. Du findest Leute, die passen.
Ja.
Du hast plötzlich die Auswahl unter Bewerbern und die hast du vorher, da war mal einer unter vielen. Also, nee, ich will eigenständig arbeiten, ich will was rocken, ich bin bereit, einfach die letzte Meile oder extra zu gehen, weil mir das Spaß macht, weil ich das will. Du ziehst für das gleiche Geld völlig andere Leute.
Ja.
Und dann haben wir ja, und das meine ich mit dem Thema Lebensqualität, ich habe ja nichts gegen Arbeiten, definitiv nicht, aber Arbeit muss halt Spaß machen und die muss auch am Ende sich lohnen.
Ja, ja, klar.
Nur für Hamsterrad ist das.
Genau, so dein Thema, ein Tagewoche, ne? Ich bin definitiv jetzt kein Typ, der einen Tag ins Unternehmen geht und dann 4 Tage, keine Ahnung, durch Deutschland tingelt. Also aktuell mit ERP-Projekt bin ich zum Beispiel, sag mal, 6 Tage die Woche für die Firma unterwegs, aber eben auf der Strukturebene, also um das Unternehmen weiterzuentwickeln. In der Alltagsebene bin ich tatsächlich komplett raus.
Ja, genau, das ist ein guter Punkt. Ja. Weil meine Ein-Tage-Woche, ich provoziere natürlich immer
gerne, ja, klar. Damit ist,
ein Tag Routine muss reichen.
Ja.
Und wenn du dann 6 Tage an einem spannenden Projekt arbeitest, wo du freiwillig reingehst und es irgendwann mal erledigt ist,
genau.
Dann hast du am Unternehmen super viel Wert geschaffen,
ja.
Aber du bist nicht in diesem nervenzermürbenden, aufreibenden Prozess, den viele, viele Leute ja viel billiger und wahrscheinlich sogar besser machen könnten, als wenn du das als Chef machst. Aber
ja, klar.
Gerade an den wertschaffenden Dingen zu arbeiten, wenn du das 6 oder 7 Tage die Woche tust, Happy Birthday. Also. Also, und ich glaube ja. Noch ein wichtiger Punkt ist wirklich zu sagen, ey, das ist nicht mehr liegen dann 5 Tage am Strand, sondern wenn wir so wie jetzt sagen, nee, ich nehme mir jetzt die Zeit, ich mache mit dem Uli jetzt ein Interview, du fehlst im operativen Tagesgeschäft nicht. Oder genau. Zu sagen, ich bin in dieser Arbeitsgruppe, die sich um das ERP kümmert, weil es gerade das Ding ist, was hier hebelt, dann haben wir dafür Zeit. Und ich glaube, die Message noch am Ende ist wichtig. Mhm. Wenn wir mal noch 3 Tipps mit auf den Weg geben würden aus deinem Transformationsprozess, den als Einladung, als Tipp, als
Hack heißt das ja heutzutage, an andere Unternehmer, die sagen, ja, ich kann mir das vorstellen, aber so ganz sicher bin ich mir noch nicht, aber eigentlich müsste es schon anders werden. Was wären denn so drei Tipps in Richtung persönliche, unternehmerische Freiheit, in Richtung Lebensqualität, in Richtung attraktiver Arbeitgeber? So, was könntest du denn den Leuten mit auf den Weg geben?
Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
Also tatsächlich, um so eine Transformation hinzukriegen, muss das Kapital auch auf der richtigen Seite sein.
Du musst entscheidungsfähig
sein. Das ist die absolute Bedingung. Also ich werde auch oft gefragt, gibt es da Branchen- oder Firmengrößenbegrenzungen? Glaube ich nicht, aber Kapital und Geschäftsleitung, Verantwortung müsste im Idealfall Personalunion, das ist natürlich bei familiengeführten Unternehmen einfacher möglich. Deswegen scheiden für mich Konzerne eigentlich per se aus, weil da Kapitalinteressen immer mit dem eigentlichen Unternehmen überhaupt nichts zu tun haben. Okay. Also das ist ja genau. Also
Kapital muss beim Entscheider sein, dass du auch handlungsfähig bist.
Okay. Absolut. Tipp 2 ist, sich wirklich versuchen klarzumachen, ist das was für mich als Unternehmer und passt das zum Unternehmen? Und bin ich bereit, dass, du hast vorhin die 5 Jahre angesprochen, das ist, glaube ich, wirklich realistisch, habe ich diesen Nerv und diese Überzeugung, das wirklich machen zu wollen, so wirklich, wirklich, weil das ist dann 5 Jahre mindestens mit, und zu Ende wird es auch nicht sein. Aber ich darf es nicht einfach machen, weil ich denke, das passt gerade gut in die Zeit.
Der wird auch Teil der Tränen zwischendurch
mehrfach ganz genau auftauchen. Es ist wirklich, es muss eine innere Überzeugung sein, dass das genau der Weg ist.
Aber am Ende hast du jetzt für 60 Leute an der Lebensqualität, plus deren Familien.
Ja.
Das sind ein paar hundert Leute, die betroffen sind. Mhm. Das ist ein Riesenhebel und den mal ganz Kohle hin und her. Aber das ist einfach zum Thema, wenn New Work einfach eine Lebensqualität ausdrückt, dann ist das ein Riesenhebel.
Ist ein Riesenhebel. Ein
dritter Tipp.
Das muss ich überlegen. Aber wenn man das macht, also wenn man es dann mal geschafft hat, ne, und sie mit den 2 Vorbedingungen, dann ist es so tatsächlich, man muss in die persönliche Entwicklung investieren. Für mich war das Schmerzhafteste am Anfang oder das Schwierigste, sagen wir mal so, schmerzhaft kann das auch mal sein, aber insgesamt eher schwierig, sich da zurückzunehmen. Jetzt nicht mit einem Vorschlag gleich um die Ecke zu kommen. Maximal zuzuhören und die Leute bewusst nicht aus ihrer Verantwortung zu lassen und in dieser ersten Entwicklungsphase, wie bei einem kleinen Kind, die auch das anfängt laufen zu lernen, die müssten halt ab und zu wieder aufs Hinterteil plumpsen. So, und wenn ich das immer nur so in die Hand nehme, dass nie hinfallen kann, dann wird das nichts. Nee. So, und das ist hart. Und da ist, glaube ich, ein externer Berater, ein Coach an seiner Seite als Unternehmer echt gut. Also ich erinnere mich an Situationen, da war ich in Workshops und ich wollte da schon aufstehen und sagen, jetzt ist aber gut. Und habe dann gerade noch rechtzeitig so gegen das Schiebein so einen Tritt gespürt und habe mich dann nochmal zusammengerissen. Das war so ein, die ersten 6 Monate waren für mich wirklich da schwierig. Ja? Und das ist halt so, man hat Gewohnheiten. Also man muss persönliche Gewohnheiten ändern. Rauchen aufhören ist schwierig. Regelmäßig Sport machen, wenn man das noch nie gemacht hat, ist schwierig. Und so ist neue Kulturleben als Person eben auch schwierig. Das ist eine neue Welt, auf die man sich einlassen muss. Und da braucht es Disziplin und Durchhaltevermögen.
Im E-Book habe ich, glaube ich, gesagt, man muss als Chef möglichst viel rumgockeln.
Ja.
Genau, das muss man sich abgewöhnen.
Das muss man sich absolut abgewöhnen. Man muss
einfach aus dieser Heldenstory ein Stück zurück und man muss einfach die Größe seiner Leute sehen.
Ja.
Jetzt haben wir beide, jetzt auch noch wichtig für unsere Hörer, jetzt haben wir beide überlegt, wenn das tatsächlich so ist, wie wir das bei Unternehmergesprächen hören, eigentlich müsste sich was ändern, aber ich weiß nicht, wie das geht und kann man da einer mal als Sparingspartner dienen und wir haben beide auch die Erfahrung gemacht, es war immer gut und wäre besser gewesen, wenn man jemanden gehabt hätte, den man mal anrufen könnte und so sagen, wie mache ich denn das und wie mache ich jenes, wo der Stefan Heiler und ich am Überlegen sind zu sagen, lassen wir mal so eine Art, auch wenn es eine Tagewoche heißt oder New Work oder irgendwie eine Art von neuer Lebensqualität in Unternehmen, das trifft es, glaube ich, besser, wenn man so ein Business muss nicht so schwer sein, es muss leichter sein, es muss für alle eine andere Lebensqualität geben. Also wenn wir in die Richtung sagen, wir wollen da so ein Netzwerk aufmachen von Unternehmern, die wir ja beide auch schon kennen, die sich austauschen, dann gibt uns einfach mal eine persönliche Message. Die Ansprechdaten vom Stefan und von mir packe ich in die sogenannten Shownotes. Da packe ich auch die Webseite vom Stefan rein. Und auf der Webseite kann man auch sein Buch, hat es auch beschrieben, auch natürlich angucken, weil ich finde, gerade in der Unterschiedlichkeit unserer beiden Prozesse und gerade in denn doch wieder Gleichheit, die Haltung war die gleiche, es war um Lebensqualität für alle. Wir haben viel Lehrgeld bezahlt, wir haben viel Spaß gehabt. Am Ende hat es sich für meine Begriffe mega gerechnet, zumindest von der Lebensqualität und für meine Begriffe auch sehr finanziell, dass alle davon profitiert haben. Und deswegen finde ich es so extrem schade, wenn einfach sich so müde gerieben wird. Mhm. Und dann wird man nur noch älter und kriegt noch mehr graue Haare. Also, die Dinge, die wichtig sind, packe ich in die Shownotes. Ich bin ja erreichbar. Und wenn einer wissen will, wie komme ich dann an den Stefan dran und kann man den mal für einen Vortrag haben oder kann der mal kommen? Oder er wird auch in den Hagen-Strike-Meetings, wenn wir mit unseren Jahresgruppen unterwegs sind, auch als Experte zur Verfügung stehen, immer mal wieder als Gast mit dabei sein. Und dann überlegen wir nämlich gemeinsam, wie wir das in die Breite kriegen, dass mehr Unternehmer den Mut fassen und auch mehr Mitarbeitende denken, ja, irgendwie wäre das schon ein anderes Arbeiten, wie nur abnicken, was von oben runterkommt. Von daher ganz herzlichen Dank, Stefan, für die ausführliche und sehr ehrliche Aussagen. Das hört man von Unternehmern ja immer nicht so gerne, nicht so oft. Da ist ja oft so dieses, wir sind alle toll und schaulaufen und wie wir alle toll sind. Nee, und auch mal so reinzugucken, dass das nicht immer gerade auslief und dass es da viel Wegebedarf gab und dass es auch 5 Jahre schweißtreibend war.
Ja, ja,
genau. Also ganz herzlichen Dank, dass du dich da eingelassen hast und dann wünschen wir euch noch ganz viel spannende Zeit in eurem Unternehmen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, tschüss.
Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge, auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.